Die Stadt Kolossae wurde 61 nach Christus etwa von einem Erdbeben verschüttet. Das bedeutet, dass der Brief, den wir in der Bibel finden, an die Gemeinde in Kolossae, sie nur wenige Jahre erfreut hat. 3, 4 Jahre vielleicht. Und als ich darüber nachdachte, fiel mir zum einen auf, dass Gott es von Anfang an so gedacht hatte, dass die Briefe des Neuen Testamentes nicht nur für eine Gemeinde sind, sondern eine Wirkung haben, die weit darüber hinausgeht. Wir lesen im Brief selbst, dass Paulus an die Gemeinden in der Umgebung gedacht hatte. Diese Briefe wurden weitergegeben. Aber es erinnert mich gleichzeitig daran, dass wir Gottes Reden ernst nehmen sollten, weil wir eben nicht wissen, wie lange Zeit wir auf dieser Erde sind und wie lange es dauert, bis wir unserem Schöpfer entgegentreten. Und das gibt, dass wir unsere Zukunft nicht genau kennen, gibt auch dem Wort Gottes und dem Reden, das Gott zu uns persönlich gibt, eine besondere Qualität, eine besondere Brisanz. Ich möchte heute das Kapitel 2 mit Ihnen zusammen anschauen und wir werden das so machen, dass ich das abschnittweise lese, diesen Text aus Kolosser 2 und dass wir uns dann anhand dieses Themas, das Paulus uns quasi stellt, Gedanken darüber machen, was bedeutet es, wenn Christus in uns ist und dann sich alle möglichen Konkurrenten an der Seite zeigen. Und wir schauen uns die verschiedenen Bedrohungen dann einzeln an, die Paulus aufführt und versuchen das ein wenig in unsere Zeit zu übertragen und zu schauen, was bedeutet das in unserer Zeit. Ich lese ab dem Vers 3. In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Damit erinnert Paulus an das, was er schon vorher gesagt hatte. Und jetzt kommt er zum Zentrum sozusagen, dem Vers 4, zum Zentrum dessen, was er in diesem Abschnitt sagen möchte. Ich sage das, damit euch niemand durch Überredungskünste hinters Licht führt. Obwohl ich fern von euch bin, bin ich im Geist bei euch und freue mich zu sehen, wie fest ihr zusammenhaltet und wie unerschütterlich euer Vertrauen auf Christus ist. Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Hier wird eine Basis gelegt. Paulus sagt, Achtung, ich rede mit euch jetzt über die Konkurrenz, die sich zu Christus aufbaut. Ich rede mit euch darüber, damit ihr gefeit seid gegen Überredungskünste. Und ich sage euch, haltet an Christus fest, baut euer Leben ganz auf ihn. Wir werden also nachher nochmal auf diesen Text zurückkommen, weil hier schon ein paar Dinge genannt werden, die uns helfen, Bedrohungen entgegenzustehen. Lesen wir weiter. Dann merken wir, dass es um 3 Gruppen von Bedrohungen geht. Wir schauen uns zunächst die erste an. Vers 8. Gebt Acht, dass niemand euch mit Philosophie und leerem Trug einfängt. Das beruht doch alles auf Menschenlehren und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun oder mit den Naturkräften zu tun, aber nicht mit Christus. In Christus allein wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Und durch ihn allein wird euch die Fülle des Heils zuteil, nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos. Hier geht es also in diesem Abschnitt um die erste Bedrohung, die auf Christen zukommen kann, nämlich hier ist von Menschenlehren die Rede, also von Philosophien, von leerem Trug, sagt Paulus. Und er beschreibt sehr deutlich, dass hier die Gefahr ist, dass solche Lehren auf die gleiche Stufe mit der Lehre von Jesus Christus gestellt werden. Und er sagt, sie haben nicht diesen gleichen Rang. Und jetzt kommt direkt in dem nächsten Abschnitt eine Erklärung hinterher, wieso und für wen diese Bedrohung durch fremde Mächte vorbei ist. Vers 11. Durch Christus seid ihr auch beschnitten worden. nicht am Körper, sondern so, dass sie den ganzen Körper, sofern er unter der Herrschaft der Sünde ist oder steht, abgelegt habt. Dies geschah in der Christusbeschneidung, der Taufe. Hier wird also ein Zugehörigkeitszeichen der Juden, die Beschneidung, übertragen für Christen auf die Taufe und gesagt, die Taufe ist ein Signal dafür, dass ihr öffentlich gesagt habt, ich gehöre zu Jesus Christus. Und in diesem Moment seid ihr von diesen Bedrohungen abgeschnitten. Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden. Und durch die Taufe seid ihr auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen ließt, habt ihr euch ja im Glauben der Macht Gottes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. Das heißt, wer sich taufen lässt, sagt damit gleichzeitig, ich vertraue mich der Macht Gottes an und seiner Stärke. Und die ist so stark, dass sie Tote aufwecken kann. Und dieser Kraft gehöre ich von nun an. Vers 13. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten. Das heißt in diesem Fall ungetauft. Das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das heißt, den Menschen, die das Alte Testament kennen, denen ist bewusst, spätestens wenn sie die 10 Gebote lesen, das, was dort steht, kann kein Mensch halten und ich am allerwenigsten. Ich kann es nicht halten, was da steht. Und es ist wie ein Schuldschein, der gegen mich ausgestellt wird und der sagt, du bist schuldig. Aber Christus hat diesen Schuldschein beseitigt und ans Kreuz genagelt für den Menschen, der sich ihm anvertraut hat. Und damit ist die Schuld vorbei. Und damit noch mehr, jetzt kommt Vers 15, die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Wenn wir also diesen Abschnitt sehen, wo es um die erste Bedrohung geht, Lehrertrug oder Philosophie, dann merken wir, dass Paulus, als er von dieser Bedrohung redet, dann von Mächten und Gewalten spricht. Und das irritiert uns vielleicht, wenn er zunächst von leerem Trug spricht, also etwas, was sich eigentlich Menschen ausgedacht haben, und gleichzeitig sagt, das sind aber Mächte und Gewalten. Was denn nun? Ein Schlüssel dazu kann Galater 4 sein, Galater 4, 8 und 9. Da sagt Paulus nämlich über ein ähnliches Phänomen, da sagt er, diese Mächte sind keine Götter, das heißt, sie haben keine wirkliche Macht, aber sie bekommen Macht durch Menschen zugesprochen. Dadurch, dass Menschen sich darauf verlassen, bekommen sie eine eigene Macht. Sie haben also keine Stärke in sich selbst, aber sie treten in Konkurrenz zu Jesus Christus und sind damit dem Teufel eine willkommene Ablenkung von Jesus Christus. Also hier geht es nicht so darum, dass Paulus sagt, neben Gott existieren noch alle möglichen anderen Götter und Gewalten und ihr müsst euch ständig in Acht nehmen. Nein, er sagt, es gibt aber so viel, was Menschen sich ausdenken, Lehrertrug, Philosophie, was dann plötzlich einen Rang bekommt wie Jesus Christus, wie das Evangelium. Und damit bekommt es einen Einfluss und eine Macht über euch. Wenn wir jetzt überlegen, was sind das für Kräfte, für Bedrohungen, die hier vielleicht gemeint sind. Zur damaligen Zeit sicherlich auch so etwas wie Ahnenkulte. In heutiger Zeit vielleicht Energielinien oder das Anzapfen von unbekannten Kräften. Aber auch menschliche Philosophie. Wir werden gleich noch darauf genauer kommen, was sich dahinter verbergen kann. Aber deutlich wird hier sind Dinge gemeint, die in Konkurrenz treten zu Jesus Christus, vielleicht obwohl sie gar keine eigene Macht haben. Jetzt kommt eine zweite Gruppe von Bedrohungen dazu, Vers 16. Darum soll euch niemand verurteilen wegen eurer Ess- und Trinkgewohnheiten oder weil ihr bestimmte Festtage oder den Neumondstag oder den Sabbat nicht beachtet. Das alles ist nur ein Schatten der kommenden neuen Welt, doch die Wirklichkeit ist Christus und dies schon zugänglich in seinem Leib der Gemeinde. Hier spricht Paulus von veralteten Ordnungen, von Tabus und Ordnungen, die sozusagen aus der Schublade hervorgekramt werden, in diesem Fall aus der Schublade einer Gottfrömmigkeit des Judentums. Und er sagt, das ist letztlich ein Vorschatten, ein Schatten gewesen, aber nicht die Wirklichkeit. Es ist nicht die Freiheit in Christus, wenn uns ständig Gesetze auferlegt werden über äußere Dinge, über Ess- und Trinkgewohnheiten oder über Feiertage, die zu halten sind. Und jetzt kommt die dritte Gruppe von Bedrohungen, Vers 18. Niemand soll euch das Heil absprechen, der sich in Demutsübungen und Engelverehrung gefällt und das mit irgendwelchen visionären Erlebnissen begründet. Solche Menschen blähen sich grundlos auf in ihrer rein irdischen Gesinnung, statt sich an Christus zu halten, der doch der Herr über alles ist und das Haupt des Leibes der Gemeinde. Von ihm her, von Christus, wird der ganze Leib zusammengehalten und versorgt, damit er zur vollen Größe emporwächst, wie es Gott gefällt. Das heißt, hier geht es um eine super Frömmigkeit, die sich aufbläht, die sozusagen so ein Eigenleben entwickelt und auch wieder von Christus ablenkt, in Konkurrenz steht zu Jesus Christus. Man hat sich viele Gedanken darüber gemacht, was ist im Hintergrund für die Gemeinde in Kolossee gewesen oder in diesem ganzen Tal, wo auch die Gemeinde Laodicea und ähnliche lagen. Was ist da vorgefallen? Was ist da passiert? Und man hat sich vorgestellt, dass das vielleicht diese drei Bedrohungen, die ich genannt habe, sozusagen so ein bisschen zusammengehörten, weil es ähnliche Bedrohungen zur damaligen Zeit gab, ausgehend von Juden, die sagten, ihr könnt zu Gott eigentlich nur durch Engel kommen. Ihr müsst Engel verehren, Engel anbeten und das sind eure Mittler, mit denen ihr vor Gott treten könnt. Und wenn du dann, sagten sie, die ganze Fülle Gottes erleben willst, dann brauchst du bestimmte mystische Erfahrungen. Und damit du diese mystischen Erfahrungen machst, ist der beste Weg oder der einzige Weg die Askese. Und Paulus setzt da etwas gegen diese Bedrohung. Er sagt, die Fülle findest du in Jesus Christus. Und durch Jesus Christus wird dir auch die ganze Fülle Gottes zuteil. Und durch keine äußere Übung ist es möglich, sie zu bekommen. Es kommt keine asketische Übung dazu. Wiewohl, asketische Übung, wenn wir an das Fasten denken oder das bewusste Feiern des Sonntags, nicht das eigentliche Problem sind. Paulus sagt nicht, ihr dürft nicht fasten, ihr dürft nicht den Sonntag heiligen oder ähnliches. Das Problem ist hier, dass solche Äußerlichkeiten einen Status bekommen und man denkt, wenn ich mich so und so fromm aufführe, dann bin ich ganz sicher, dass ich die Fülle Gottes auch erlebe. Und darum, um das sozusagen zusammenzufassen, redet Paulus an dieser Stelle von Mächten und Gewalten. Eben nicht, wie wir das vorhin schon besprochen haben, eben nicht, weil das wirklich Gottheiten unbedingt direkt dahinter stehen, sondern weil auch menschliche Gedanken und Philosophien und Lebensweisheiten eine Stärke bekommen können in unserem Leben, die von Christus ablenkt und von ihm letztlich wegführt. Und darum ein willkommenes Geschenk für den Teufel sind, der solche Sachen liebt, uns von Christus abzulenken und der gerne zu 90 Wahrheiten eine Lüge mischt. Und nun schauen wir uns an, was sagt denn Paulus, wie wir mit solchen Bedrohungen umgehen sollen. Erkennt, was Christus an den Rand drängt. So habe ich das genannt. Wir schauen uns diese Bedrohungen, was es in der heutigen Zeit heißen kann, einmal an. Man sagt der christlichen Gemeinde eine gewisse Resistenz gegen Neuerungen an, dass sie recht traditionsverbunden ist. Und an dieser Stelle, sage ich mal, ist das etwas Positives, nichts Negatives. An dieser Stelle ist das etwas Positives, dass Christen besser nachfragen und sagen, ja Moment, was steckt denn hinter dieser Neuerung? Ist das wirklich gut? Ist das wirklich Christusgemäß? Verstößt es gegen die Ordnung Gottes oder nicht? Und dass wir gleichzeitig aber, wenn wir an dieser Stelle vielleicht manchmal auch sagen, gut, wir sind da etwas konservativ, etwas resistent gegen Neuerungen, dass wir gleichzeitig aber aufpassen, dass wir nicht vergessen, unsere Beziehung zu Jesus Christus immer wieder erneuern zu lassen und nicht meinen, alles, was alt und traditionell ist, sei auch damit gut und geheiligt. Welche Bedrohungen sind heute relevant? Erstens, Weltbilder, die den christlichen Glauben einschließen und dabei Christus an den Rand drängen. Wir hatten in Vers 8 und später wird das in Vers 20 nochmal aufgegriffen, da wird von Philosophie, von Spiegelfechtereien geredet, von leeren menschlichen Überlieferungen. Und das Problem ist, dass in unseren Tagen häufig Christus quasi so mit vereinnahmt wird in Philosophien. Ich denke da an die Anthroposophie. Ich denke an Strömungen, die sehr modern sind, Gender Mainstream zum Beispiel, wo sozusagen auf der Ebene des Humanismus oder einer Gleichmachung und einer Toleranz gegenüber dem anderen, was ja letztlich ein positiver Wert ist, etwas über Christus und über seine Ordnung hinausgehendes formuliert wird. Oder noch viel simpler, die sogenannte Cafeteria-Religion unserer Tage. Das bedeutet, jeder baut sich so seine Vorstellungen von Gott und von der Ewigkeit auf. Da wird von Bestellungen beim Universum geredet, positivem Denken, dass ich Gott in mir habe, wenn ich mich gut fühle, hören auf die innere Stimme oder Ähnliches. In der Volksfrömmigkeit ist das vielleicht eine Verehrung von Engeln und Heiligen oder das Halten von bestimmten Feiertagen. Und was Sie vielleicht häufig erleben, dass Menschen sagen, ja, ich habe nichts gegen Christus oder gegen Jesus, natürlich ist er wichtig. Aber Christus wird umgedeutet. Christus ist dann die gesammelte Energie, die ich habe. Oder jemand sagt mir, ja, für mich ist ein Christ jemand, der sich an christlichen Werten orientiert. Oder jemand sagt, ja, mancher Nicht-Christ verhält sich ja christlicher als ihr Christen. Das bedeutet, hier ist das bei diesen Weltbildern und Philosophien ist das Problem jeweils, dass Christus umgedeutet wird. Das unter dem Stichwort, was wir lernen. Das Evangelium oder Christus wird umgedeutet und dem wird eine neue Füllung verpasst. Und dann es steht nicht mehr im Zentrum, was hat Jesus Christus selber gelehrt und was hat er gesagt, sondern dann steht die eigene Vorstellung davon im Vordergrund. Eine zweite Bedrohung. Gesetze unseres Lebens, Philosophien auch wieder, und zwar diesmal im Sinn von Lebensweisheiten. Leere menschliche Überlieferungen. Ich möchte Ihnen eine Auswahl nennen. Beispielsweise, jemand sagt, wer immer ehrlich ist, der kann heutzutage kein Geschäft mehr führen. Ja, das hat mir ein Christ zum Beispiel gesagt, der selber eine Firma hat und der sagt, also wenn ich nicht sozusagen bei den Angeboten, die ich einem jemand unterbreite, nicht lüge, dann kriege ich den Auftrag nicht. Das ist eine Lebensweisheit, eine Philosophie und wir merken, die steht ja direkt gegen ein Gebot Gottes. Aber es ist eine Lebensweisheit, die viele akzeptieren. Oder die Lebensweisheit, es geht nur vorwärts oder rückwärts in der Karriere. Bedeutet im Klartext, ich muss so viel arbeiten und ich muss immer noch ein bisschen mehr drauflegen. Eine weitere Lebensweisheit, ganz sicher kannst du dir bei nichts sein. Alles ist relativ. Eine ganz beliebte Äußerung von Zeitgenossen. Das bedeutet im Klartext, ich muss mich für nichts verbindlich entscheiden. Ist doch alles relativ. Sieh du das so, ich sehe es so und wir sind einig. Eine weitere Lebensweisheit unserer Tage: Ich kann ohnehin nichts verändern. Ja, die da oben, ne, die wir heute wählen, die da oben, die kann ich eh nichts machen. Ich kann doch nichts verändern. Paulus sagt übrigens dazu: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Eine letzte Lebensweisheit, die auch sehr modern ist: Niemand darf benachteiligt sein. Niemand darf benachteiligt sein. Hört sich auch sehr gut an. Ist vielleicht die modernste Lebensweisheit. Bedeutet in unserer Gesellschaft: Jede Minderheit muss geschützt werden. Erkläre dich als Minderheit und deine Interessen werden geschützt, egal was du willst. Und das Problem ist, auch hier ist eine, sozusagen, liegt ein positiver Wert dem zugrunde. Und gleichzeitig fallen wir sozusagen auf der anderen Seite vom Pferd, nämlich es geht nicht mehr darum, was möchte denn diese Minderheit, sondern es geht darum, dass sie als Minderheit grundsätzlich geschützt wird. Das heißt, das sind Philosophien unseres Lebens, unserer Gesellschaften. Und wir müssen lernen, Lebensweisheiten dieser Welt zu durchschauen. In der Regel gelten sie nur begrenzt. Sie sind keine umfassende Richtschnur, als solche nicht geeignet. Und manchmal sind sie schlicht gegen Gottes Gebote. Die nächste Philosophie, oder wir kommen jetzt mehr zu den Tabus, zu den veralteten Ordnungen, von denen Paulus sagt: Veraltete Ordnungen sind nur ein Schatten, die Wirklichkeit ist Christus. Und da werden in den Versen 16 und 20 werden dann in erster Linie Speisen, Getränke genannt, Feiertage, bestimmte Zeiten, die man zu berücksichtigen hat. Und ich denke, für unsere Zeit gesprochen oder für uns in einem christlichen Umfeld kann es uns schnell verwirren, wenn jemand sagt: Na, das steht doch in der Bibel. Das steht doch geschrieben. So wie uns mal jemand im Jock besuchte, eine junge Frau, und sagte: Ja, in der Bibel steht, dass die Christen sich täglich treffen müssen, alle. Und so machen wir das und nur so ist es richtig und geistlich. Oder jemand legt Christen überholte Ordnungen des Alten Testaments auf. Er sagt: Halte den Sabbat, dann gefällst du Gott besser. Iss kein Schweinefleisch. Trag nur Kleidung aus einem Material oder ähnliches. Veraltete Ordnungen und Ordnungen, die uns aber in ihrer Schlichtheit, so nach dem Motto, wenn du das tust und wenn du das noch zu deinem Glauben hinzufügst, dann gefällst du Gott besser, uns schon beeindrucken. Vielleicht beeindrucken uns diese Dinge deshalb, weil wir oft in so schwammigen Verhältnissen leben, auch schwammigen Verhältnissen ethisch gesehen leben, weil wir eben alles für relativ erklären. Und darum beeindrucken auch andere Religionen in ihrer Striktheit vielleicht. Darum sind viele Menschen interessiert am Islam, weil er irgendwo klar sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Und jemand hat schon mal die These aufgestellt, da gibt es ein Buch drüber, dass der Islam in seiner Evangeliumsfeindlichkeit gleichzeitig ein Weckruf an die Christenheit ist, den Gott zugelassen hat. Eine Täuschung des Satans, ja. Und gleichzeitig zugelassen von Gott, weil es ein Weckruf ist an unsere Unverbindlichkeit und Schlaffheit in unserem Leben mit Christus. Ein Bußruf gewissermaßen. Was wir lernen: Lassen wir uns nicht so schnell verunsichern, wenn uns jemand etwas aus dem Alten Testament zu tragen aufgibt. Ich füge hinzu: Wir müssen das, was aus dem Alten Testament, was an Ordnungen da ist, im Licht des Neuen Testamentes uns anschauen. Und müssen wirklich schauen, was ist für uns verbindlich. Und was ist sozusagen ein freiwilliges Tun, einfach um, beispielsweise am Beispiel Fasten kann man das sehr deutlich sehen, das ist kein Muss, aber eine Chance, etwas Gutes. Aber ich darf es nicht zu einem Muss erklären. Sonst gewinnt es einen Rang, den es von Christus her nicht haben darf. Und dann zuletzt besonders frommes Auftreten. Auch eine Gefahr, dass es sich neben Christus stellt. Vers 18, auch Vers 22 drückt das aus. Eine falsche Demut, eine Engelverehrung, ein Pochen auf Visionen. Ja, und an dieser Stelle denke ich, dass uns ja das durchaus auch beeindruckt. Uns beeindrucken Menschen, die 7 Visionen vor dem Frühstück haben oder die von Gott so reden, als wie ich mit meinem Nachbarn rede. Also sie erzählen das dann so. Gott hat mir heute Morgen das gesagt und dann beim Frühstück das und Ähnliches. Und das will ich jetzt nicht karikieren, weil das ja durchaus auch so ist, dass Gott manchmal sehr, sehr deutlich zu uns redet. Das meine ich damit nicht. Aber wenn hier von falscher Demut die Rede ist, dann ist hier doch etwas Unechtes gemeint. Hier ist doch etwas Scheinheiliges gemeint. Was vielleicht super fromm klingt und auch super toll aussieht, aber das letztlich nicht der Wahrheit entspricht. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ach, ich bin doch nur ein armer Diener Gottes, glaub mir nichts, glaub nur der Bibel, dann klingt das super fromm. Es kann aber auch eine rhetorische Demut sein. Es kann rein rhetorisch formuliert sein und in Wirklichkeit ist diese Person davon überzeugt, dass sie wirklich sehr viel Wahrheit sagt und die Wahrheit sogar gepachtet hat. Und insofern lernen wir, über frommes Getue lenkt von Jesus ab. Über frommes Getue lenkt von Jesus ab. Das ist hier gemeint. Und ich glaube, eine Hilfe für uns, dass wir nicht anfangen, Heuchler zu werden, dass wir nicht scheinheilig leben, liegt darin, dass wir in der Gemeinde das Gleiche tun, was wir zu Hause auch tun. Dass wir in der Gemeinde unser Leben, unsere Frömmigkeit so leben, wie wir es auch privat tun. Leben Sie in der Gemeinde so, im Rahmen von Geschwistern, die auch Christus gehören, so wie Sie das auch privat, wenn niemand Sie sieht, tun. Und dann ist es ungeheuchelt. Dann ist es echt. Und nun sagt Paulus, was wir tun können, wenn wir das gemerkt haben. Also das Erste war, dass wir das erkennen, dass wir darauf aufmerksam werden. Und dann sagt er, dankt, damit euer Glaube nicht wankt. Das ist in den ersten Versen, die ich gelesen hatte, wird das sehr deutlich. Dass Paulus sagt, wenn ihr wirklich wollt, dass euer Glaube an Christus gebunden ist, dann gebe ich euch dazu sozusagen noch einige Hinweise. Und die hat er sogar hier in diesem Text vorausgeschickt. Er sagt zum Beispiel, und das ist der erste Gedanke dazu, halte fest, dass Christus genügt. Das taucht immer wieder auf. Das zieht sich so durch den ganzen Kolosserbrief hindurch. In Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Und Christus wohnt in dir, sagt Paulus. Und damit erschließt sich dir die ganze Fülle Gottes in Jesus Christus. Du brauchst nichts dazu zu nehmen. Das ist schon alles da. Du musst es in Anspruch nehmen, aber du brauchst dir nicht noch sozusagen Sachen irgendwo dazu ins Boot zu holen. Halte fest, dass Christus genügt. Es wird in Vers 3 und Vers 9 besonders deutlich in unserem Text. Vers 3, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Dort finden wir sie, in Christus. Und dann der zweite Hinweis, den Paulus gibt, wisst, dass ihr für Ansprüche anderer Mächte tot seid. Das hat Paulus ganz elementar formuliert. Wenn ein Mensch Christus gehört, dann stirbt er für fremde Beeinflussung und Mächte. Und das gilt es zu ergreifen und festzuhalten. Das sagt Paulus an anderer Stelle, dann stellt euch doch auch tot. Er weiß natürlich, dass uns andere Dinge umgarnen. Aber wir sollen daran festhalten, an dem Wissen festhalten, diese Dinge haben keine Macht über uns, wenn wir Christus gehören. Unsere Aufgabe ist es, an Christus festzuhalten und ihm unser Leben zu öffnen und ihn in unserem Herzen zu bejahen und zum Ausdruck kommen zu lassen in unserem Leben. Aber, und das betont Paulus, lasst euch keine Furcht einjagen, lasst euch keine Angst machen durch den Teufel, der euch an allen möglichen Ecken einreden will, was sozusagen ihr noch beachten müsst und was ihr befolgen sollt. Sondern wisst, dass ihr für Ansprüche anderer Mächte tot seid. Ja, dass Christus alle Mächte und Gewalten am Kreuz öffentlich zur Schau gestellt hat und gesagt hat, hier hat nur einer Anspruch darauf, diesen Menschen, der zu mir gehört, auch wirklich zu bewohnen und dass er ihm gehört, nämlich Christus. Und dann der dritte Hinweis, den Paulus gibt, lebt mit der starken Waffe der Dankbarkeit. Das wird in Versen 6 und 7 besonders deutlich. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Ich denke, dass Sie das schon erlebt haben, was Dankbarkeit für eine große Kraft hat. Wie es einem Menschen so aus den Knopflöchern heraus sprießt, wenn ein Mensch dankbar ist. Sie merken das schon allein, wenn Sie einem Menschen begegnen, der voller Dankbarkeit für irgendwas ist. Das macht richtig Freude. Das strahlt sozusagen nach außen. Da werde ich selber von mitgewärmt. Da freue ich mich sozusagen mit, dass ein Mensch sagt, Mensch, wie schön ist das, was ich geschenkt bekommen habe von Gott. Und ich freue mich daran, wenn ich sowas höre und wenn ich merke, hier ist ein Mensch von Herzen dankbar. Er sagt nicht, bei mir ist alles rosarot. Nein. Sondern ich merke, auch wenn mein Leben manchmal ein Kampf ist und ich an manchen Stellen verzage, so merke ich, ich habe Unglaubliches von Gott geschenkt bekommen, unglaublich schöne Dinge von Gott geschenkt bekommen. Ich schaue auf wunderbare Erlebnisse zurück und habe wunderbare Erlebnisse vor mir, das weiß ich. Ich bin von Herzen dankbar für die Lebenssituation, in die Gott mich hineingestellt hat. Von Herzen dankbar für alles, was Gott mir gegeben hat. Es ist eine ganz starke Waffe, dankbar zu sein. Und Paulus meint hier besonders eins. Er meint diese Dankbarkeit darüber, dass Christus wirklich Wohnung in mir macht. Denn das wird hier ausgedrückt. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Und was ist das nach dem, was vorher gesagt wurde, dass Christus in euch lebt? Ein wunderbares Geschenk, was wir sozusagen eigentlich nicht so erfassen können, was wir nicht begreifen können, aber wo Paulus sagt, wenn ihr dafür beginnt zu danken, verändert sich euer Leben. Und es nimmt auch diese Bedrohung von außen oder das, was euch dann sozusagen auch den Glauben weniger schmackhaft machen will, das muss zurückweichen, weil ihr eine tiefe Dankbarkeit darüber in eurem Herzen habt, dass Christus in euch wohnt. Denn das ist Gottes Berufung für uns. Christus in uns, die ganze Fülle Gottes. Amen.